Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ganz, ganz herzliche Begrüßung nochmal von mir. Dem einen oder anderen habe ich natürlich schon Hallo gesagt, aber vielen noch nicht oder nicht so in der Art und Weise, wie ihr es verdient hättet. Ich möchte das tun mit einer biblischen Geschichte, die zugegebenermaßen einer meiner Lieblingsbibelgeschichten ist, die ich total faszinierend finde, und ich möchte sie zu Beginn gerne mit euch lesen. Aus Matthäus 14. Kurz an, bevor ich den Text mit euch zusammen lese, ein bisschen Kontext dazu. Gerade ist die Speisung der sogenannten 5000 passiert. Es passiert ein Wunder, ganz viele Leute waren da und Gott, Jesus macht aus wenig Essen 5000 Männer und Frauen und Kinder satt. Und danach passiert Folgendes. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot war aber schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und er sprach, komm. Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, soweit erstmal der reine Bibeltext. Und das Erste, was ich so mal hier festhalten möchte, ist eine Gewohnheit von Jesus. Jesus hatte viel Stress. Jesus hatte viel Stress. Wir lesen, dass er manchmal auch in der Zeit, wo in den 3 Jahren, wo er öffentlich gewirkt hat, ganz viele Leute um ihn rum waren, ganz viel Rummel, ganz viele Leute, die ihm was erzählen wollten, die was von ihm wissen wollten, die ihn irgendwie bedrängt haben, die in seiner Nähe sein wollten. Und er hat irgendwo geguckt, ich brauche eine Zeit alleine mit dem Herrn. Und er hat sogar seine Jünger auf das Boot geschickt und hat, fahrt ihr schon mal über den See Genezareth, was auch das Galiläische Meer genannt wird, oder der See von Tiberias, dafür gibt es mehrere Namen für diesen See. Ihr fahrt schon mal weg, ich schicke euch weg, und er schickt auch irgendwann die Leute weg und geht ganz alleine hoch auf den Berg und betet. Und das ist ein Punkt, den ich bei Storch, den ich bei ihm besonders fand, dass er eine gute Gebetskultur hatte. Eine gute Kultur hatte, im Wort Gottes zu Hause zu sein, Bibel zu lesen, zu beten. Und ich erinnere mich an eine Umfrage, die wir hier in der Gemeinde gemacht haben, mal über, wie es denn eigentlich so bei uns so ist und was sind so unsere Stärken, was sind so unsere Schwächen, darum ging's. Und da war auch eine Frage nach der persönlichen Spiritualität. Und als wir so, das war so eine Umfrage, und als wir so die Ergebnisse bekommen haben, waren wir als Älteste entsetzt. Weil, vielleicht hätte mir das vorher sagen müssen, bitte füllt es nicht zu ehrlich aus. Aber nein, Quatsch, ihr habt es ehrlich ausgefüllt, war ja auch gut. Aber wir haben gedacht, ach du Schreck. Ganz viele Leute haben gesagt, nee, Bibel lesen, das tue ich nicht. Beten, nö, eigentlich auch nicht. Nee, habe ich irgendwie aufgehört. Nee, kriege ich nicht hin. Und wir haben gesagt, ja, was sollen wir denn noch machen? Und auch Storch, er hat hier einmal gestanden und meinte, hey Leute, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich bete, ich lese in der Bibel, ich habe meine Zeit mit dem Herrn. Irgendwie, aber was soll ich denn noch machen, damit ihr das, warum macht ihr das denn nicht? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch tun muss, damit ihr das auch macht. Es ist wichtig, es ist lebensnotwendig. Und es ist so, dass der Glaube, dein Glaube, dass du dich selber immer mehr lieben kannst, dass du andere Menschen lieben kannst, dass du Gott lieben kannst, das wächst fast nur dadurch, dass du es machst, dass du betest, dass du die Bibel mal wieder zur Hand nimmst und sagst, ich lese jetzt mal einen kleinen Abschnitt. Ich bete. Das passiert nur dadurch, dass du das selber tust. Das passiert noch nicht mal dadurch, so schade ich das finde, dass du heute Morgen hier bist. Ich meine, das ist ja erschreckend, ja. Also deswegen komm ruhig nächste Woche wieder, weil es auch auf jeden Fall gut ist, dass du hier bist. Es bringt auch etwas Geistliches. Aber wenn nicht das eigene Element dazukommt, dann wächst dein Glaube halt auch nicht. Und dann kannst du hier sogar in dieser Kirche geboren sein und warst immer hier und immer, wenn es darum ging. Aber wenn nicht dein eigenes Herz irgendwo mitmacht, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Und es ist schwer. Ich sag ja nicht, dass es leicht ist. Und ich bin wirklich der, der auch echt Verständnis dafür hat, weil ich auch einer bin, dem das irgendwie nicht so, das ist immer ein Kampf. Ich habe einen Selbstversuch gemacht und habe eine Woche mir aufgeschrieben, wie oft ich, wenn ich beten will, unterbrochen werde. Da bimmelt das ganze Tag nicht das Telefon, aber wenn ich beten will, dann klingelingeling, bimmelt das Telefon. Dann ruft irgendwer an, der noch nie angerufen hat. Dann kommen irgendwelche Gedanken oder was ich mal machen müsste oder dann fange ich an, Dinge zu tun, die ich vielleicht die Überweisung noch zu machen, nicht noch machen musste oder irgendwas abzuheften, was die ganze Woche da liegt. Aber dann, denke ich, auch Leute, die im Gebet stark sind, schaffen es normalerweise nie ohne Unterbrechung. Storch hatte, als er in Wetter gewohnt hat, eine Gebetskultur, dass er hatte einen See und ist da immer drumherum gegangen. Und als er nach Remscheid gegangen ist, da ist ihm das sehr, sehr viel schwerer gefallen, weil dieser Ort weg war. Also ich meine, er war noch da, dieser See, der Hardcore-See, aber es war nicht mehr direkt vor seiner Haustür. Und er musste irgendwie eine neue Gebetskultur entwickeln. Und das ist irgendwie, war auch schwierig. Und wenn du auch jemand bist, wir brauchen irgendwie alle Gewohnheiten. Jesus ging seiner Gewohnheit nach in die Synagoge. Er ging seiner Gewohnheit nach zum Beten. Jesus war ein Mann des Gebets. Und du solltest es auch sein. Oder eine Frau des Gebets sein. Du solltest eine Frau des Gebets sein. Und wenn du sagst, ich kriege das aber nicht hin, dann sprech zur Not mit mir. Und wir gucken mal, wie wir das hinbekommen können. Was irgendwie, wie du dir eine Kultur schaffen kannst. Ob dir ein Teelicht hilft. Ob für dich ein Teil der Wohnung vorbereitet hilft, wo du schon vielleicht dein Buch, die Bibel schon aufgeschlagen liest und du liegst und ein Teelicht und irgendwie nicht die Dinge, die dich so ablenken. Ob du das irgendwie schaffen kannst, ob du eine Gebetsrunde entwickeln kannst, die dir hilft, das zu tun. Ich sag nicht, dass es leicht ist, aber ich sag, du solltest es tun. Und ich weiß, dass letztes, also vor 2 Jahren, als wir hier viel gebetet haben und vielleicht so viel gebetet haben, wie wir als Gemeinde noch nie zusammen gebetet haben. Storch lag im Krankenhaus und wir haben gebetet, haben uns hier getroffen. Und ja, es gibt es Leute, die haben gesagt, boah, mit dem Beten, ich steig aus. Nee, das mache ich nicht mehr. Und ich kann das voll verstehen. Und ich weiß auch, Storch hätte das verstehen können, zu sagen, wenn man sowas erlebt hat, nee, ich bin jetzt raus. So beten, das mache ich nicht mehr. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch weder das Anliegen von unserem Herrn noch, und ich will ihn da jetzt überhaupt nicht glorifizieren, noch die das Anliegen unseres Freundes überhaupt treffen würde, sozusagen Storch als Anlass zu nehmen, aufzuhören zu beten. Wisst ihr, was ich meine? Sozusagen zu sagen, er, der eigentlich uns das immer versucht hat beizubringen, der irgendwie auch teilweise mal so auch verzweifelt war, was soll ich denn noch machen? Ich kriege das auf die Reihe, warum ihr denn nicht? Dann sozusagen wegen ihm höre ich das jetzt auf. Das ist eigentlich auch irgendwie, wäre vielleicht besser, sich einen anderen Grund zu suchen. Verständnis, ja, ich verstehe es. Ich kann es voll verstehen. Storch wird es auch verstehen. Der Herr kann es verstehen. Und trotzdem sei ein Mann, der wie Jesus sich den Berg sucht, der auch mal Leute wegschickt. Das ist auch manchmal, dann zu sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit am Telefon oder gar nicht erst ranzugehen. Kann man machen. Ist okay. Und vielleicht red mit jemandem drüber und sag mal, wie kann ich das denn hinkriegen in meinem Alltag? Wie kann ich das irgendwie unterbringen? Und wenn du nicht gerade der Top-Manager bist mit 3 Stunden Schlaf und 21 Stunden Arbeitstag, dann ist das möglich. Ja. Das wäre mein erster Punkt. Fangen wir an zu beten. Sei eine Frau des Gebets. Sei eine Frau, sei ein Mann der Nähe Gottes, der das sucht. Trotz aller Enttäuschung. Mein nächster Punkt. Jesus ist ja auf dem Berg, aber er sieht dann irgendwie halt auch scheinbar auf den See Genezareth und sieht irgendwie das Schiff seiner Leute. Ich weiß nicht, ob er das im Geiste gesehen hat. Der See Genezareth ist ziemlich groß, er ist auch relativ tief und er ist relativ komisch gelegen. Ganz viele von den Erlebnissen mit Jesus spielen rund um diesen See. Ich glaube, Nicole, du warst da. Nicole war da. Wenn ihr also aus erster Hand mal wissen wollt, wie es da ist, dann fragt Nicole. Ich habe aber auch mal so ein bisschen nachgelesen, warum sind auch so ein paar Dinge sind da manchmal so komisch. Wie kann auf so einem See so schlimme auch Stürme entstehen? Weil ich meine, auf der Bever oder auf der Wuppertalsperre, da ist auch keiner, der irgendwie, also da hört man das nie. Oder weiß ich nicht, ob das da schon mal so war. Aber dieser See ist ein bisschen merkwürdig. Er ist einmal das pure Leben. Da ist Fischreichtum, er ist sehr, sehr tief. Er ist auch jetzt nicht klein, aber er liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist ja schon mal merkwürdig. 200 Meter ist die Wasseroberfläche des Sees unter dem Meeresspiegel und drumherum sind hohe Berge. Und diese hohen Berge sorgen für eine ganz merkwürdige Thermik. Die Luft wird irgendwie drumherum aufgeladen und manchmal stürzt diese Luft, kommt über die Berge und war immer gefürchtet unter den Fischern, dass schlagartig das Wetter mal ändern. Dass es immer mal wieder zu Stürmen kam. Jetzt waren die Jünger, wovon ja einige professionelle Fischer waren, halt unterwegs auf dem anderen Ufer. Ich weiß nicht genau, warum sie so lange gebraucht haben. Man braucht also eigentlich ja keine Nacht, um wirklich von dem einen bis zur anderen Seite zu kommen. 21 Kilometer sind das, glaube ich. Aber sie hatten Gegenwind, können wir hier lesen. Vielleicht haben sie auch noch gesagt, hey, wo wir schon hier sind, komm, wir haben die Netze dabei. Wir arbeiten noch ein bisschen und angeln noch ein bisschen. No, das macht man ja. Auch des Nachts ist ja eigentlich die beste Zeit dafür. Keine Ahnung warum, aber es gibt irgendwie, sie kommen irgendwie mühevoll voran und irgendwann kommt des Nachts der Herr auf dem Wasser ihnen entgegen. Puh. Und hier komme ich so zu dem zweiten oder zu einem zweiten Anliegen. Es ist nicht das zweite Anliegen. Storch hatte noch viele Anliegen, aber ich hatte den Eindruck, dass für uns, für dich heute diese beiden Themen wichtig sind. Das Übernatürliche. Es ist nicht natürlich, dass jemand auf dem Wasser gehen kann. Ich habe es mehrfach versucht, es geht nicht. Ich habe es häufig versucht, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Es ist übernatürlich. Und Storch hatte eine Sehnsucht zu den Dingen des Reiches Gottes, die über das Gewöhnliche, über das Natürliche hinausgehen. Er sehnte sich nach dem Übernatürlichen und hat angefangen, für Leute zu beten, dass sie gesund werden, für Gaben des Heiligen Geistes und dafür die Fahne hochzuhalten und zu sagen, jawohl, wir wollen das. Bei uns darf man das. Bei uns darf man prophetisch reden. Bei uns ist das erlaubt. Wir glauben daran. Und das war ihm wichtig. Und hier passiert jetzt etwas sehr, sehr Übernatürliches und sehr, sehr krass. Die Jünger erkennen Jesus nicht. Sie denken, es ist ein Gespenst, weil das geht nicht. Keiner kann auf dem Wasser gehen. Es gibt übrigens einige Stellen, wo Jesus von seinen Leuten, es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, wo seine Leute den Herrn nicht erkennen. Das sind meines Erachtens meistens die Situationen, wo Angst da ist, wie in der Situation. Einfach irgendwo, es passiert was, wir verstehen es nicht, es ist irgendwie, es kann nicht sein, irgendwo eine Situation, die wir nicht verstehen, die uns Angst macht, wo wir den Herrn plötzlich nicht mehr erkennen, denken, nee, das ist, wir können ihn nicht daran sehen. Andere Situationen, bei den sogenannten Emmaus-Jüngern, ist es höchstwahrscheinlich tiefe Enttäuschung. Und sie gehen mit Jesus, diskutieren mit ihm und erkennen ihn nicht. Total verrückt. Und das kann auch bei dir und mir der Fall sein, dass wir Ängste haben, sich aufgestaut haben, vielleicht auch durch das, was vor 2 Jahren war. Bei vielen zumindest, ich weiß es, auch Enttäuschung, wo wir Jesus nicht mehr richtig sehen können. Und dann kommt Petrus und erstmal sagt Jesus, hey, keine Angst, ich bin es. Auch das ist ein ach, keine Ahnung, ich sag's trotzdem, es ist einfach toll. Gott wird im Alten Testament gefragt von Mose, wie ist dein Name? Und Gott sagt, Yahweh, was man übersetzen kann, in unserer Bibel steht, ich bin, der ich bin. Ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Yahweh, J-H-W-H steht da. Und Jesus greift das auf und sagt immer, ich bin. Es gibt ganz viele von denen Ich-Bin-Sätzen. Und hier, es gibt einige Bibellehrer, die das so sagen. Ich konnte es nicht bis in die siebte Sohle recherchieren, ob das wirklich so ist. Dass an dieser Stelle halt auch I am, ich bin steht. Ich bin Gott. Das ist eine der Ich-Bin-Sätze von Jesus, die so, Gott sagt, mein Name ist Ich Bin, und Jesus vervollständigt diesen Satz und sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin der Typ, der auf dem Wasser geht. Und Petrus, und da geht's mir auch drum, er sagt, wenn du es bist, Herr, dann ruf mich zu dir aufs Wasser. Und vielleicht hat er im gleichen Moment schon gedacht, nein, was habe ich da gesagt? Und ich finde Petrus super. Er ist vielleicht auch ein Typ, der manchmal genauso ist wie ich, der auch, ja, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich gesagt habe, der erst sagt und dann redet und dann denkt, nein, was habe ich getan? Und Jesus sagt, komm. Und dann geht er. Und jetzt könnte man die Geschichte auf zwei Arten weiterlesen. Und wir geben ja manchmal dem Herrn eine andere Stimme. Wenn du das liest, dann kannst du ihm verschiedene Stimmen geben, das unterschiedlich synchronisieren. Du kannst ihm zum Beispiel eine relativ ärgerliche Note geben. Und so wird es manchmal gepredigt. Und sagen, Petrus ging auf dem Wasser, als er aber den Wind sah, oder er wird ja die Wellen gesehen haben, den Wind kann man ja nicht sehen, bekam er Angst und ging unter. Und schrie, Herr Jesus, hilf mir. Und der Herr greift seine Hand und sagt zu ihm, du Kleingläubiger, wo ist dein Glaube? Und geh mit ihm zum Boot. Und als Strafe schreibe ich es auch noch in die Bibel. 2000 Jahre, wenn die Leute das noch lesen, du Kleingläubiger. Die Aktion. Du bist raus aufs Wasser gegangen und bist du untergegangen. Dein Glaube hat nicht durchgereicht. Du hast keinen Durchbruch gehabt. Du Versager. Und Petrus, vielleicht so innerlich das Gefühl, okay, das mache ich nie wieder. Das hat nicht funktioniert. Und manche predigen darüber und sagen, das, ja, der Unglaube, der Kleinglaube, ja, wenn wir auf den, es stimmt ja auch, wenn wir auf die Wellen, wenn wir auf die Probleme unseres Lebens sehen, dann gehen wir unter, ja. Und sehen so Petrus als Zeichen auch für Unglauben, wie man den Herrn vielleicht nicht vertraut. Und ich glaube, dass das vielleicht auch zu uns passt. Auch wir irgendwie haben gebetet in verschiedenen Situationen, haben uns in Situationen gebracht und wir haben gemerkt, Herr, wir gehen unter gerade. Und dann ist einmal das Positive, wenn wir, und das finde ich das Erste, was richtig cool ist bei Petrus, dass er nicht ein Selfie macht, ich gehe gerade unter und es eben noch postet, er nicht sagt, Andreas, helf mir, sondern er sagt, Jesus, hilf du mir, Jesus, rette mich. Und das ist eigentlich auch total cool. Merkt ihr das, wenn du das Gefühl hast, ich gehe hier gerade unter, dass es irgendwie uns in Fleisch und Blut übergeht, dass wir beten, Jesus, rette mich. Und ich würde die Geschichte ganz anders lesen. Und ich glaube, dass auch, dass Petrus sie anders erlebt hat und dass sie anders war und dass sie völlig anders war. Und ich glaube, dass diese Geschichte vielleicht noch immer und immer und immer wieder erzählt wurde. Stellt euch vor, keine Ahnung, wir haben ein paar Jahre später das Apostelkonzil in Jerusalem. Dort hat man sich unterhalten, alle führenden Christen damals, Paulus, Barnabas, Petrus, Silas, Johannes, Andreas, alle waren sie da. Und haben sich unterhalten, okay, wie ist das denn jetzt? Wie viel Jude muss ein Christ sein? Müssen sich die Männer beschneiden lassen oder nicht? Und was dürfen wir essen? Und so weiter. Und in den Diskussionsrunden, ich interpretiere jetzt, stelle ich mir mal vor, haben sie dann gefragt, na Petrus, auch die neuen Leute, hey, erzähl doch nochmal die Geschichte, wo du auf dem Meer gegangen bist. Und er sagt, ach, habe ich euch doch schon so häufig erzählt. Oh nee, doch, komm, erzähl doch mal. bitte, komm, Kinder, komm mal zusammen. Der Olle Petrus erzählt mal die Geschichte. Der ist auf dem Wasser gegangen. Und alle rufen sie zusammen. Und er sagt so, okay, komm, ich erzähle es euch noch einmal. Ich steige aus dem Boot und es funktioniert. Ich gehe auf dem Wasser, auf den Herrn zu. Nur er und ich. Ich habe ihn im Blick. Und ich merke, dass ich auf dem Wasser gehe. Unglaublich. Okay, ich habe auch dann plötzlich den Wind gesehen, habe dann Jesus aus dem Fokus verloren. Und ich habe gemerkt, ich gehe unter. Und ich habe geschrien, Herr, hilf mir. Und schon war er da und hat meine Hand genommen, hat mich rausgezogen. Und wir sind Hand in Hand zum Boot gegangen. Und ich weiß gar nicht genau, wie es war. Vielleicht mal hat er mich so ein bisschen gehalten, mal ich ihn. Aber es war toll. Wir zwei, Hand in Hand, mitten in der Nacht, auf dem See. Habe ich was vergessen? Johannes, Andreas? Ach ja, ihr wart im Boot, ne? Ihr habt euch nicht rausgetraut, ne? Naja, aber ich glaube, es war vielleicht eine der geilsten Geschichten. Eine der schönsten Momente seines Lebens. Vielleicht hat er Jahre davon gezehrt. Und ich glaube, das ist so. Man kann das so empfinden, dass man sagt, ich mache das nie wieder. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der so von Natur aus immer Hurra, so, ne? Ich liebe die Situation am Wasser, wenn es irgendwie so schwammig wird. Aber ich kenne sie. Ich kenne sie seit Jahren. Ich kenne sie seit Jahren. Und so häufig, gerade wenn Gott etwas gesagt hat, tu etwas, lade den und den auf deine Arbeitsstelle ein, einen Kunden, und sag ihm, dass ich ihn liebe. Oh, wie wird der reagieren, da eingeladen zu werden und dann hört nur, dass Jesus Christus ihn liebt. Das kann total Ärger geben. Oder vor einiger Zeit, wo Gott mir sagte, besuch zwei Leute hier in der Stadt, die ich eigentlich nur flüchtig kenne, und gib ihnen einen Eindruck, einen prophetischen Eindruck weiter. Ach Gott, weiß ja gar nicht, wie die reagieren. Ab und zu muss ich da vielleicht auch nochmal einkaufen und dann denken die, oh, jetzt kommt der religiöse Spinner wieder und was ist, wenn das überhaupt nicht passt und wenn das überhaupt gar nicht stimmt. Und ich gehe da rein und sehe, was alles passieren könnte und ich denke mir, oh Gott, es fühlt sich so ein bisschen wie unterzugehen. Als wir hier umgezogen sind, es fühlt sich wie untergehen und sagen, Gott, es ist so ungewohnt, ob das alles trägt, ob das gut geht. Und man fragt sich, Gott, wird es gut gehen? Woher weiß ich, dass es von dir ist? Mose fragt das auch, als Mose beauftragt wird, zum Pharao zu gehen. Da sagt Gott ihm, und daran wirst du erkennen, dass ich dich gesandt habe, dass ihr später in der Wüste mich anbeten werdet. Ja, toll. Ja, im Nachhinein. Ja, aber so oft klappt es nur so. Oft klappt es wirklich nur so, so ist es, wie es funktioniert, dass wir es erst tun und immer wieder die Situation erleben, wo wir untergehen und schwimmen und sagen, Herr, hilf mir. Ich habe Angst. So, ich habe Angst, ob das gut geht. Und der Herr hilft uns dadurch. Und ich glaube, dass wir auch da für all die so ein Stück weit aufgegeben haben, sagen mit dem Übernatürlichen, ich will das nicht mehr. Da kann man viel zu viel verlieren. Ich kann es voll verstehen und doch will ich dir Mut machen, damit anzugehen. Wir haben so viele Dinge, wo Gottes Reden hier war, in dieser Stadt, zu einzelnen Personen, wo es gepasst hat. Auch die Situation, die ich gerade erzählt habe, wo ich bei Leuten in der Stadt war, um mit ihnen die Dinge weiterzugeben, die ich von Gott auf dem Herzen hatte. Es hat voll gepasst. Den Kunden, den ich eingeladen habe, es hat voll gepasst. Wo wir für Leute gebetet haben, es hat häufig voll gepasst. Wir sind auch ein paar Mal untergegangen, ja. Und doch, lasst uns wieder auf dem Wasser gehen und irgendwie beides in der Situation zu sehen. Ja, wir gehen manchmal unter. Wir sind aber auch die, die irgendwie immer noch Hand in Hand mit dem Herrn gehen. Und ich glaube, dass Gott das von uns möchte, heute Morgen diese beiden Punkte, dass du neu anfängst, eine Frau, ein Mann des Gebets zu sein, eine Frau und Mann des Bibellesens zu sein. Du musst ja nicht irgendwie dir vornehmen, heute Abend direkt die ganze Bibel oder die nächste Bibel, die ganze Bibel im nächsten Monat durchzulesen. Das wäre ein bisschen unklug. Oder direkt zu sagen, ich will direkt, keine Ahnung, 3 Stunden beten am Tag. Das, also, schafft vielleicht einer hier. Aber sonst ist das vielleicht auch mal, muss das irgendwie weise machen. Sprech damit jemandem drüber. Aber sei ein Mann des Gebets, ist das Erste. Zweitens, sei auch jemand, der bereit ist, das, auch das Übernatürliche zu tun, es zu wagen, auch wenn es immer wieder das Gefühl in dir geben wird, ich gehe hier gerade völlig unter. Und ich könnte euch noch 1000 Stories erzählen von den Dingen, wo ich dieses Gefühl hatte. Aber es ist total gut, das zu tun. Okay, ich bitte schon mal die Band nach vorne. Ganz schnell, ich habe zu lange gepredigt. Aber wir wollen nicht noch eine Zeit haben, der Anbetung. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kennt ihr den Spruch, dass es, du musst das und das Buch gelesen haben. Das und das Buch ist der Hammer. Lest das Buch, das ist total cool. Und auf meinem Schreibtisch, da gibt's einen großen Stapel von den Büchern, die ich mal lesen möchte. Und dann gibt es noch daneben einen Stapel, der ist noch fast größer. Das sind die Bücher, wo Leute gesagt haben, ich sollte sie mal lesen. Und das sind dann noch die Bücher, die ich angefangen habe zu lesen, aber nicht zu Ende gelesen habe. Und dann gibt es noch einen kleinen Stapel von den Büchern, die ich gelesen habe. Und es gibt ein Buch, da wird auch manchmal gesagt, hey, das musst du lesen, wenn du das nicht gelesen hast. Dann bist du vielleicht gar kein richtiger Christ. Also, du meinst vielleicht, du wärst ein Christ, aber so richtig nicht. Also, das musst du wirklich gelesen haben. War natürlich jetzt scherzhaft gemeint. Und eins der Bücher ist Die 5 Sprachen der Liebe. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist ein gutes Buch. Wurde mir von einer zuverlässigen Quelle bestätigt. Und ich glaube, Gottes Sprache der Liebe ist Gehorsam. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann tut ihr das, was ich euch sage. Der Herr hat heute gesprochen, ich hoffe zu dir, und dann tu das, was er sagt. Ich möchte gerne einmal noch, dass wir jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Wenn ihr mögt, steht auf. Es gibt gleich noch, auch zwischen den Liedern, auch noch Zeit für ein paar Zwischentöne, für Dinge, die gesagt werden können. Ich möchte aber gerne auch noch, dass wir heute Morgen füreinander beten. Ich habe die Bärbel gefragt, ich habe den Tommy gefragt, da hinten ist er, den Uli, und ich habe den Paul auch gefragt. Der Paul, wink du mal. Please, give us a sign, ja. Das ist Paul, er ist ein Amerikaner, den ich heute Morgen erst kennengelernt habe, von den Waterboys, einer christlichen Männerarbeit, die nicht nur in den USA aktiv ist, sondern auch darüber hinaus. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er vielleicht auch für Leute beten könnte heute Morgen. Und wir machen das so, dass wir singen jetzt Anbetungslieder. Bitte steh auf, bitte sing mit. Und Thomas, Uli, Paul, Bärbel werden auch hier so ein bisschen durch die Reihen gehen und einfach mal gucken, für wen sie so beten können. Und wenn sie auf dich zukommen und du sagst, oh nee, heute nicht, das bitte lass mich mal in Ruhe, ist das vollkommen okay und kein Mensch denkt, dass du ungeistig wärst. Und wenn sie nicht zu dir kommen, du aber insgeheim denkst, warum kommt eigentlich nie jemand zu mir? Vielleicht guckst du so abweisend, aber dann wink doch einfach mal den Leuten zu, hey, komm mal zu mir, das darfst du auch gerne machen. Genau, also wenn jemand gleich auf dich zukommt und für dich beten möchte, dann sei nicht verwundert. Wenn Paul für dich betet und du gerne das verstehen würdest, was er betet, dann Roberto Iris kommt ihr noch mit dabei, dann könnt ihr es übersetzen, aber viele werden Englisch verstehen und manchmal ist das auch, kann Gott auch wirken, auch wenn du es vielleicht nicht alles verstehst. Okay. Genau, aber wenn ihr das nicht wollt, gebt einfach ein Zeichen, ist das auch gut. Okay. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Das, was ich heute hier gesagt habe, wenn das alles ist, dann, also wenn es nur jetzt Wolfgang ist, dann bringt's ja nichts. Das hat mich die Erfahrung gezeigt. Aber wenn dein Heiliger Geist jetzt durch die Reihen geht und das ein oder andere so uns aufs Herz drückt nochmal, und Gott, ich bitte dich, dass du redest auch nochmal prophetisch zu den einzelnen Leuten. Geist Gottes, geh du jetzt durch die Reihen und wir brauchen das wirklich, dass du redest, dass wir auch konkrete Worte für dich haben. Wir sind offen dafür, dass Prophetie, wir möchten das hier sehr, sehr wertschätzen, uns dann nicht drüber lustig machen, selbst wenn es mal nicht geklappt hat und nicht gepasst hat, dann war ja auch nicht so schlimm. Selbst wenn wir uns mal vertan haben, ist doch nur menschlich war. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich bitte dich darum, dass du gleich wirkst, auch durch das Gebet von Paul, von Uli, von Tommy, von Bärbel. Ja. Danke für deine Gegenwart. Danke dafür, dass du uns rufst, heute Morgen an den beiden Punkten neu dir hinterher zu gehen. Gott, es liegt nicht in meinem ganzen, meinem Naturell irgendwie, dieses Gefühl, mal unterzugehen. Es ist irgendwie auch schrecklich. Und viele haben so ein Versagensgefühl noch in sich. Und ich bitte ihn, dass sie jetzt das zum Kreuz bringen kann.